NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. UN legt Bericht vor. JUKOs Urteil in Den Haag. Putin muss 50 Milliarden Dollar zahlen. Chaos in Libyen. Ausländer verlassen das Land. Neuer Koalitionsstreit um das Betreuungsgeld. Studie bemängelt negative Folgen. Und 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wir blicken zurück auf die sogenannte Juli-Krise. Aber erst beleuchten wir die aktuelle Situation im Nahen Osten. Heute endet der Ramadan, die Fastenzeit in der islamischen Welt. Im Gazastreifen ist das heute kein Feiertag. Seit 3 Wochen herrscht Krieg, der heute weiterging. Viele Menschen haben Tote in ihrer Familie zu beklagen. Bettina Marx berichtet.
In einer Moschee in Rafah im südlichen Gazastreifen, unter dem halb eingestürzten Dach, knien die Männer in dichten Reihen. Es ist Feiertag, Eid al-Fitr, das Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Für die Menschen im Gazastreifen ist dies ein trauriger Feiertag. Wie üblich gehen sie an diesem Tag an die Gräber ihrer Angehörigen. Mehr als 1000 frische Gräber sind in diesem Jahr hinzugekommen. Abir Shamale betrauert ihren Sohn, der bei den Kämpfen ums Leben gekommen ist. Ich durchlebe die Erfahrungen einer Mutter, die ihren Sohn verloren hat. Sie öffnet am Morgen des Feiertags ihre Augen und findet ihn nicht mehr an ihrer Seite. Ich beglückwünsche ihn zu seinem Martyrium. Es wird nicht umsonst sein. Gott segne ihn. Zusammen mit ihren überlebenden Kindern sitzt Shamale um das sandige Grab herum. Eine ihrer Töchter steckt rosa und weiße Blumen in den flachen Hügel. Auch in den UN-Schulen wird gebetet an diesem Tag. Mehr als 160.000 Menschen haben hier Unterkunft gefunden. In drangvoller Enge leben sie hier, in Klassenräumen und Schulhöfen. Die Kinder schlafen auf dünnen Matratzen oder Matten, erschöpft nach 20 Tagen Dauerbombardement. Die hygienischen Einrichtungen reichen für die vielen Flüchtlinge nicht aus. Wasser und Lebensmittel sind knapp. Es ist kein Tag zum Feiern, sagt Umm Mustafa mit Tränen überströmtem Gesicht. Dies ist ein Feiertag der Märtyrer und der Zerstörung. Was ist das für ein Feiertag? Wer hat das Herz, sich an diesem Tag zu erfreuen? Wenn wir essen, schmeckt das wie Gift. Schande über sie. Wo ist die Welt? Wo sind denn alle nur? Und doch ist es an diesem Tag zunächst ruhiger als an den Tagen zuvor. Die israelische Armee hatte ihre Angriffe in der Nacht weitgehend eingestellt und hielt bis zum frühen Nachmittag eine nicht erklärte Waffenruhe ein. Nachdem jedoch mehrere Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, beschoss die Armee Raketenstellungen im Norden des Gazastreifens. In Jabalia wurden nach palästinensischen Angaben 2 Menschen durch eine Panzergranate getötet, darunter ein 4-jähriges Kind. In Khan Yunis im Süden setzte die Armee Artillerie ein. Die politische und militärische Führung in Jerusalem und Tel Aviv hatte gewarnt, man werde nur dann den Beschuss einstellen, wenn auch auf palästinensischer Seite Ruhe herrsche. Ruhe gegen Ruhe heißt die Formel. Davon unberührt setzte die Armee jedoch die Zerstörung der Tunnel im Gazastreifen fort.
Der internationale Druck zur Beendigung der Gaza-Krise wird stärker. Heute Nacht hat schon der UN-Sicherheitsrat eine sofortige Waffenruhe gefordert, ebenso US-Präsident Obama. Heute tagsüber hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon seine Forderung erneuert. Georg Schwarte aus New York.
Mit dramatischen Worten hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York an Israel und die Hamas appelliert, das Töten in Gaza sofort zu beenden. Ban beschrieb die Situation vor Ort in Gaza als einen so wörtlich von Menschen gemachten Hurrikan. Ganze Häuserblocks lägen in Schutt und Asche, Leichen aufgestapelt, andere noch begraben unter Trümmern. Der UN-Generalsekretär erklärte, er habe heute Morgen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in einem langen Telefonat aufgefordert, die Gewalttätigkeiten umgehend einzustellen. Angesichts der Opferzahlen und der Zerstörung, so Ban weiter, stelle sich jetzt die Frage der Verhältnismäßigkeit. Kein Land könne es hinnehmen, durch Raketen aus der Luft beschossen und durch Tunnel bedroht zu werden, aber jede Besatzungsmacht habe auch die Verpflichtung, Zivilisten zu schützen. In einer erstaunlich unverblümten Sprache forderte Ban Gerechtigkeit für die Opfer der Verbrechen von beiden Kriegsparteien. Weitere Kämpfe würden nur zu noch mehr Opfern, einer weiteren Isolation Israels und einer Stärkung der Extremisten führen. Ban nannte es moralisch verwerflich, dass die politischen Führer aller Konfliktparteien ihre eigene Bevölkerung weiterer Gefahr und Tod aussetzten. Mit Blick auf die gestrige Erklärung des Sicherheitsrates verbarg auch der Generalsekretär seine Enttäuschung nicht. Alle, sagte er, hätten gehofft, dass es zu einer rechtlich bindenden Resolution komme.
Libyens Behörden haben um internationale Hilfe bei der Bekämpfung eines Großbrandes in einem Benzinlager bei Tripolis gebeten. Die Anlage war heute bei Kämpfen zwischen verfeindeten Milizen durch eine Rakete getroffen worden. Heute Nachmittag explodierte ein weiterer Tank. Unterdessen verlassen mehr und mehr Ausländer das Land. Martin Sagatta berichtet.
Sicherheitskontrolle am Militärflughafen Maitik bei Tripolis. Ob auch das Personal der deutschen Botschaft auf diesem Weg die libysche Hauptstadt verlassen hat, ist nicht bekannt. Doch das Auswärtige Amt hat inzwischen bestätigt, dass auch seine Diplomaten ausgereist sind aus der Metropole, in der sich die Lage weiter verschärft hat. In einem Vorort von Tripolis steht seit gestern Abend ein Treibstofflager in Flammen, das offenbar von einer Rakete getroffen wurde. Das Feuer soll inzwischen auf eine weitere Anlage übergegriffen haben, mit Millionen von Litern Öl und riesigen Gasbehältern in der Nähe. Kommt es zur Explosion, droht eine Katastrophe. Zehntausende Anwohner sind aufgefordert, sich schnellstens zu entfernen. Derweil sollen sich die verfeindeten Milizen auch heute wieder Feuergefechte geliefert haben an dem Zivilflughafen, der seit 2 Wochen schon geschlossen ist. Die ein oder andere Maschine hebt aber nach wie vor ab von dem nahegelegenen Militärgelände. Das hat jetzt einer der für die Eingangskontrolle zuständigen Mitarbeiter der Agentur Reuters gegenüber bestätigt. Die Krise hat hier für ein Durcheinander gesorgt. Eine große Gruppe von Ausländern ist schon ausgereist und die meisten Botschaften haben das Land durch diesen Flughafen verlassen. Wer wohin fliegt, mit welchen Flugzeugen und wie diese Flüge geschützt werden, ist unklar. Ein Autokonvoi der britischen Botschaft, mit dem offenbar Menschen außer Landes gebracht werden sollten, ist außerhalb von Tripolis beschossen worden. Mit einem solchen Transport haben die USA ihr Botschaftspersonal am Wochenende in das Nachbarland Tunesien gebracht, in einer Nacht- und Nebelaktion. Seit der langjährige Herrscher Gaddafi 2011 mit Hilfe der NATO gestürzt wurde, ist Libyen zu einem Tummelplatz bewaffneter Milizen geworden. Die Regierung ist machtlos, da sie über keine funktionierenden Sicherheitskräfte verfügt. Und das neu gewählte Parlament erwägt wegen der zunehmenden Gewalt, seinen Sitz in die Küstenstadt Benghazi zu verlegen. Doch auch dort toben blutige Kämpfe, wie der Fernsehsender Al Jazeera erst gestern berichtet hat. Stellungen islamistischer Milizen werden bombardiert, so schildert es der Reporter. Fast 40 Menschen sollen am Wochenende getötet worden sein bei den Auseinandersetzungen im Nordosten des Landes. Dort, so heißt es, hat sich auch ein Teil der Sicherheitskräfte einem ehemaligen General angeschlossen, Khalifa Haftar, der auf eigene Faust gegen Gruppen radikaler Islamisten vorgeht, die mit dem Al-Qaida-Netzwerk verbunden sein sollen. Die sind angesichts des Machtvakuums auch in Libyen auf dem Vormarsch. Und die Furcht ist groß, dass auch die mit ihnen konkurrierende Terrororganisation Islamischer Staat, vormals ISIS, die schon weite Gebiete im Irak und in Syrien unter ihre Kontrolle gebracht hat, dass die auch in Libyen Fuß fassen könnte.
Heute feiern Moslems auf der ganzen Welt das Ende der Fastenzeit. Angesichts der vielen Krisenherde in der islamischen Welt gibt es nach Ansicht unseres Kommentatoren Reinhard Baumgarten aber nicht viel zu feiern. Im Gegenteil, Ende der Krisen ist für ihn nicht in Sicht.
Krieg in Syrien, Krieg in Gaza, Krieg im Irak, Kämpfe in Libyen, Anschläge in Afghanistan, Terror gegen Minderheiten in Westafrika und Pakistan. Gläubigen Muslimen ist der Ramadan heilig, weil nach islamischer Überlieferung während des Fastenmonats der Koran offenbart worden sein soll. Schon zu Zeiten des Propheten Mohammed sollten im Fastenmonat die Waffen schweigen, schon damals wurde das nicht eingehalten. Wer bei 35, 40, 45 Grad 16 bis 19 Stunden fastet, hat allen Grund, das Ende der Fastenzeit zu begrüßen und zu feiern. Der islamische Nahe Osten als Ganzes hat keinen Grund dazu. Seit dem Mongolensturm vor einem Dreivierteljahrtausend waren große Teile der islamischen Welt nicht mehr in einem derart desolaten Zustand wie heute. Damals brachen zerstörerische Kräfte von außen in die islamischen Reiche ein und verwüsteten sie. Heute wirken gewaltige zerstörerische Kräfte von innen. Die Gründe dafür sind vielfältig und variieren von Land zu Land, doch sie weisen viele Parallelen auf. Am augenscheinlichsten ist der Aufstieg religiös bemäntelter Fanatiker. Boko Haram in Westafrika, Islamischer Staat im Irak, Jabhat al-Nusra in Syrien, die Taliban in Afghanistan und Pakistan, sie alle morden im Namen ihrer Religion. Sie alle berufen sich auf den Koran und die Lebensweise des Propheten. Sie alle sind Auswüchse tiefer Identitätskrisen ihrer jeweiligen Gesellschaften. Wenn die Welt zu kompliziert wird, müssen einfache Rezepte zur Lösung bestehender Probleme her. Deshalb die Flucht zu den imaginären Wurzeln der frühen islamischen Gemeinschaft. Sie wird verherrlicht und glorifiziert, sie wird zum islamischen Utopia verklärt. Und die Folgen davon sind dann Berge von Leichen und Ströme von Blut, weil ja die anderen die selbstformulierten Regeln Gottes brechen. Die über 1400 Jahre gewachsene Vielfalt der islamischen Zivilisation wird zerstört. Andersgläubige werden vertrieben, getötet, mit Sondersteuern belegt oder zum Glaubenswechsel gezwungen. Das Werk von Fanatikern mag man bedauernd denken, wohl wahr. Aber auch das Ergebnis sozioökonomischer, politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, die Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte zurückreichen. Niemand sollte annehmen, dass das Auftreten der religiösen Fanatiker in den islamischen Gesellschaften im Nahen Osten eine kurzlebige Erscheinung ist. Wir werden damit leben müssen. Einfache Rezepte gegen das Übel kennen nur Fanatiker. Für echte Lösungen fehlt vielerorts die zivilgesellschaftliche Reife und im Westen fehlen Verständnis und Mittel.
Ein Kommentar von Reinhard Baumgarten. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.41 Uhr. Auch in der Ukraine wird heute ein hoher religiöser Feiertag gefeiert, der Tag der Taufe. Aber auch er war überschattet von dem schwelenden Krieg in der Region. Heftige Kämpfe in der Ostukraine versperren Helfern weiter den Zugang zur Absturzstelle von Flug MH17. Experten aus den Niederlanden und Australien brachen zwar am Montag, also heute von Donetsk Richtung Grabowo auf, mussten aber unverrichteter Dinge zurückkehren. Gerichtsmediziner und unbewaffnete Polizisten sollten nach bislang nicht geborgenen Opfern suchen. Russlands Außenminister Lavrov fordert nun UN-Ermittlungen. Jan Palokat berichtet aus der Ukraine.
Gemeinsamer Gedenktag, getrennte Feiern. Die christliche Taufe des Kiewer Großfürsten Wladimir vor über 1000 Jahren feiern Russen wie Ukrainer groß als Tag der Taufe. Gilt doch das damalige Großreich des Kiewer Russ beiden Ländern als historischer Vorläufer. Doch der Moskauer Patriarch Kirill ließ sich heute entschuldigen, er müsse in Kiew um sein Leben fürchten. Und in der Kiewer Wladimir-Kathedrale predigt der ukrainische Patriarch Filaret: Lasst unser Land von allem Unglück und von allen ersichtlichen und nicht ersichtlichen Feinden befreien. Zuletzt waren angebliche Zuträger des russischen Geheimdienstes festgenommen worden, darunter ein Mitarbeiter im ukrainischen Generalstab. Indes gingen auch am historischen Tag der Taufe die Kämpfe im Osten weiter, auch nahe der Absturzstelle des Flugzeugs der Malaysian Airlines. In der Gegend rückte die ukrainische Armee vor. Ein Armeesprecher versicherte allerdings, dass der lokale Waffenstillstand 20 Kilometer um den Absturzort eingehalten werde. Wenn doch geschossen werde, dann handelt es sich um eine Provokation der Gegenseite. In Kiew beklagte die Beobachtermission der Vereinten Nationen derweil einmal mehr massive Menschenrechtsverletzungen im Osten des Landes. Der Chef der Mission, Armin Harudjunjan: Abductions, detentions, torture and executions. Entführungen, Folter, Erschießungen werden eingesetzt, um die Menschen in den Regionen Lugansk und Donetsk einzuschüchtern. Unser Bericht beschreibt den totalen Zusammenbruch von Recht und Ordnung und ein Klima von Angst und Terror in den Regionen, die die bewaffneten Kräfte kontrollieren. Womit die prorussischen Aufständischen gemeint sind. Die UN-Mission beklagt zudem zunehmende Schikanen und Diskriminierung von Ukrainern, Tataren und anderen Minderheiten auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim. In der Westukraine seien derweil stellenweise Versuche zu beobachten, Journalisten unter Druck zu setzen, kritisiert die UN-Mission. Auch würden die Todesschüsse vom Maidan und die Brandkatastrophe von Odessa, bei der Dutzende prorussische Aktivisten qualvoll ums Leben kamen, noch immer nicht ausreichend untersucht. Der Bericht weist auch auf den alarmierenden Trend hin, dass immer mehr Hasspropaganda in sozialen Netzwerken verbreitet wird. Das ist verbunden mit zunehmenden Angriffen auf Banken und Firmen in russischem Besitz, mit der Begründung, sie würden Terror finanzieren.
financing terrorism.
Insgesamt täten beide Seiten zu wenig, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Vorsichtig äußert sich UN-Mann Harun Tsunyan zu jüngsten Vorwürfen, wonach die ukrainischen Streitkräfte mit Grad Raketenwerfern auf Wohngebiete schießen und dabei Zivilisten töten. Es ist schwer zu sagen, woher geschossen wird. Wir reflektieren Fakten. Ein Fakt ist, die bewaffneten Gruppen positionieren sich inmitten von Wohngebieten und das trägt dazu bei, dass es mehr und mehr zivile Opfer gibt.
Placing themselves among populated zones.
Die UNO beziffert die Zahl der toten Zivilisten und Kämpfer auf beiden Seiten auf zuletzt mindestens 1129. Zugleich seien allein innerhalb der Ukraine über 100.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen.
Die USA hatten in der vergangenen Woche behauptet, dass sie Beweise für den Beschuss der Ukraine durch Russland haben, sowie Beweise für die Versorgung der Separatisten mit russischem Kriegsgerät. Belegen sollen dies Fotos, die heute veröffentlicht wurden. Ralf Siener.
Nach Anfragen von US-Medien, welche Belege es für diese Behauptung gebe, veröffentlichte das State Department Satellitenfotos, die angeblich beweisen, dass russische Streitkräfte in der vergangenen Woche auf ukrainische Regierungstruppen feuerten. Auf diesen Satellitenaufnahmen seien grenznahe russische Abschussrampen zu sehen und Einschlagkrater auf ukrainischem Gebiet, die auf einen mehrfachen Beschuss mit Raketenwerfern hindeuteten, lautet die Bildinterpretation des amerikanischen Außenministeriums. Die Aufnahmen belegten außerdem, dass prorussische Separatisten ukrainische Truppen mit schwerer Artillerie aus Russland angegriffen hätten. Entstanden seien die amerikanischen Satellitenaufnahmen zwischen dem 21. und 26. Juli. In einem Telefonat forderte US-Außenminister John Kerry seinen russischen Amtskollegen Lavrov auf, den Artilleriebeschuss auf ukrainisches Territorium zu stoppen und die Separatisten nicht mehr mit schweren Waffen und mit Raketen zu beliefern. Russland müsse endlich beginnen, den Konflikt zu entschärfen, forderte der US-Außenminister.
Seine Haltung in der Ukraine-Krise wird für Russlands Präsident Putin langsam teuer. Bis morgen wollen die EU-Botschafter eine Liste möglicher Sanktionen abschließen. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ heute durch ihre Sprecherin in Berlin verkünden, dass sie auch ihren Urlaub unterbrechen und zu einem möglichen Sondergipfel nach Brüssel reisen würde, damit die Sanktionsliste zusammenkommt. Was bisher draufsteht, hat Karin Bensch zusammengestellt.
15 neue Namen stehen auf der Sanktionsliste. Seit dem Wochenende ist klar, nun sind auch ranghohe Vertreter des russischen Inlands- und Auslandsgeheimdienstes darunter. Sie dürfen nun nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten in Europa sind gesperrt. Auch hat die EU Sanktionen gegen 18 Unternehmen und Einrichtungen verhängt, die ihrer Ansicht nach die Unabhängigkeit der Ukraine untergraben. Darüber hinaus bereiten die Botschafter der 28 EU-Länder derzeit großflächige Wirtschaftsstrafen vor. Sie könnten schon morgen beschlossen werden. Alexander Graf Lambsdorff von den Liberalen hält das für den richtigen Schritt.
Die Russen kooperieren nicht bei der Aufklärung der Situation um den Flugzeugabsturz, wahrscheinlich Abschuss. Und sie sind nach wie vor diejenigen, die die Hauptverantwortung tragen für die Destabilisierung der Ostukraine. Insofern ist es auch richtig, jetzt die nächste Ebene zu beschreiten und mit Wirtschaftssanktionen zu arbeiten.
Die geplanten Strafen betreffen vier Felder, den Finanzsektor. In der EU soll es verboten werden, Anleihen russischer Banken zu kaufen, die zu mehr als der Hälfte dem russischen Staat gehören. Zum anderen den Rüstungsbereich. Aus der EU soll in Zukunft kein Kriegsgerät nach Russland verkauft werden dürfen. Das Gleiche gilt für Waren, die auch militärisch genutzt werden können, wie zum Beispiel bestimmte Maschinen und leistungsstarke Computer. Und zuletzt der Energiebereich. Russische Unternehmen sollen keine Geräte mehr aus der EU kaufen können, mit denen sie Erdöl beispielsweise aus der Tiefsee fördern können. Kann wirtschaftlicher Druck politische Lösungen herbeiführen? Volker Dreyer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, sieht das kritisch.
Die Frage bleibt, ob wirtschaftliche Sanktionen ein wirklich gangbarer Weg ist, um in der jetzigen Situation die Regierung Russlands dazu zu bewegen, offenzulegen, ob sie in der Ostukraine Einfluss nehmen auf diesen Konflikt und wenn sie das tun, dass sie das dann auch noch unterlassen. Also da bestehen Zweifel, denn wirtschaftliche Sanktionen haben nicht immer wirklich zu einem Erfolg geführt, den man sich dabei gedacht hat.
In diesem Fall werden sie wirken, meint Georg Zachmann vom Wirtschaftsinstitut Bruegel in Brüssel, denn die russische Wirtschaft ist stark abhängig von europäischen Waren. Etwa die Hälfte der russischen Importe kommen aus der EU. Andersherum sind es nur rund 10%, sagt Zachmann.
Das würde also bedeuten, dass zumindest von wirtschaftlichen Sanktionen Russland viel mehr Schaden entstehen könnte als auf europäischer Seite.
Aber die Wirtschaftssanktionen gegen Russland beziehen sich nur auf künftige Geschäfte. Unterschriebene Verträge bleiben davon unberührt. Auf diese Weise können vor allem Franzosen und Briten ihre lukrativen Rüstungsgeschäfte in aller Ruhe zu Ende bringen.
Finanzielle Einbußen drohten Russland jetzt auch von anderer Seite. 50 Milliarden Dollar haben die Olympischen Spiele in Russland gekostet. Das ist genau die Summe, die das Land nach dem heutigen Gerichtsurteil des Ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag auch an die ehemaligen Yukos-Aktionäre zahlen muss. Der von Mikhail Khodorkovsky gegründete Ölkonzern war vor 10 Jahren von der russischen Regierung zerschlagen worden. Khodorkovsky kam in Lagerhaft, aus der er erst vor einem halben Jahr entlassen wurde. Ludger Kazmierczak fasst das Urteil heute zusammen.
Für den Juristen Emmanuel Gaillard, der die ehemaligen Yukos-Aktionäre in dem Verfahren vertreten hat, ist die Entscheidung des ständigen Schiedsgerichtshofs in Den Haag von geradezu historischer Bedeutung. 50 Milliarden Dollar Schadenersatz, 60 Millionen Dollar an Verfahrenskosten und 5,6 Millionen Dollar Gerichtskosten. Das ist bei weitem die höchste Schadenssumme, die je von einem Schiedsgericht verhängt wurde. Dieses Verfahren hat 10 Jahre gedauert. Dabei haben wir 15 Experten und 8 weitere Zeugen zu Wort kommen lassen, während Russland sich entschieden hat, keinen einzigen Zeugen vorzuladen, was das Schiedsgericht sehr deutlich kritisiert hat. Das Verfahren hatte die britische Finanzholding GML angestrengt, der Yukos bis zur Zerschlagung vor 10 Jahren mehrheitlich gehörte. Der Vorwurf der Klägerin, die russische Regierung soll den damals größten Ölkonzern des Landes bewusst und mit Hilfe künstlich aufgeblasener Steuerforderungen in den Ruin getrieben haben. Vor allem, weil Wladimir Putin als starker Mann Russlands seinen Kritiker Michail Khodorkovsky, den Konzernchef und Yukos-Gründer, loswerden wollte. Dieser Argumentation, so GML-Direktor Tim Osborne, seien die Den Haager Richter auf ganzer Linie gefolgt. Ich möchte betonen, dass der Schiedsgerichtshof in seinem Urteil ausdrücklich und einstimmig bestätigt, dass ihrer Auffassung nach die Angriffe russischer Behörden und Gerichte auf den Yukos-Ölkonzern, seinen Gründer Michail Khodorkovsky und dessen Mitarbeiter politisch motiviert waren und dass es nicht das vorrangige Ziel Russlands war, Steuern einzuziehen, sondern Yukos in den Bankrott zu treiben, damit der Staat sich in Gestalt des Konkurrenten Rosneft bereichern kann. Rosneft hatte sich bei umstrittenen Auktionen die wichtigsten Yukos-Anteile gesichert. An der Börse musste der mittlerweile größte russische Ölproduzent heute deutliche Verluste hinnehmen. Gelassen reagierte die Regierung auf den Urteilsspruch aus Den Haag. Außenminister Lavrov kündigte an, dass Moskau aller Voraussicht nach in Berufung gehen wird. Ich habe bereits heute Morgen erfahren, dass das Urteil so ausfallen wird. Da war es noch etwas zu früh, das zu kommentieren. Fakt ist, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Eine Berufung ist möglich und natürlich wird die russische Seite alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Position zu verteidigen. Die Kläger sind davon überzeugt, dass Moskau die 50 Milliarden Dollar zahlen muss. Ein Betrag, der immerhin mehr als 10% der russischen Währungsreserven ausmacht. Notfalls, so regelt es das New Yorker Abkommen von 1958, kann das Geld durch die Beschlagnahmung ausländischen Vermögens eingetrieben werden. Michail Khodorkovsky, der wegen vermeintlichen Steuerbetrugs 10 Jahre im Gefängnis saß, wird jedenfalls keinen Cent von der Entschädigungssumme sehen. Er hatte seine Yukos-Anteile bereits 2005 verkauft und war an dem Verfahren nicht beteiligt. Der Kreml-Kritiker lebt heute in der Schweiz. Es sei fantastisch, so teilte er in einer kurzen Stellungnahme mit, dass den Yukos-Aktionären nun eine Chance auf Schadenersatz gegeben werde.
Wenige Tage vor seiner Erhöhung gerät das umstrittene Betreuungsgeld wieder in die Schlagzeilen. In einer Studie, die die Universität Dortmund und das Deutsche Jugendinstitut durchgeführt haben, wird bemängelt, dass gerade die Eltern das Betreuungsgeld nutzen, deren Kinder einen Kita-Besuch dringend benötigen. Befragt wurden 100.000 Eltern mit Kindern unter 3 Jahren. Diese Studie löst jetzt eine erneute Debatte über Sinn und Unsinn der Förderung in der Koalition aus. Thorsten Huhn fasst die Debatte zusammen.
SPD und Grüne sehen damit ihre Bedenken gegen das vor allem von der CSU durchgesetzte Betreuungsgeld bestätigt. Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel erklärte:
Wir haben das Betreuungsgeld bereits in der Vergangenheit für bildungspolitisch kontraproduktiv und familienpolitisch rückwärtsgewandt gehalten und fühlen uns ausdrücklich durch die aktuelle Studie in dieser Bewertung bestätigt.
Katja Dörner, stellvertretende Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, sagt, die Studie bestätige alles, was die Experten schon vor der Einführung erklärt hätten.
Nämlich, dass insbesondere Kinder aus Familien, in denen eben die Förderung nicht so gut erfolgen kann, das Betreuungsgeld in Anspruch nehmen. Das ist natürlich negativ mit Blick auf die ja sehr wichtige frühkindliche Bildung. Und deshalb sind wir auch der Meinung, dass man das Betreuungsgeld schnellstmöglich wieder abschaffen sollte.
In der Studie, deren Daten schon vor Einführung des Betreuungsgeldes erhoben wurden, heißt es, das Betreuungsgeld wirke als besonderer Anreiz für sozial eher benachteiligte Familien, kein Angebot frühkindlicher Betreuung zu nutzen. Die Grünen-Politikerin Dörner sagt dazu, das Betreuungsgeld wirke wie eine Kita-Fernhalteprämie, gerade für die Kinder, bei denen man sich eine besonders gute Förderung wünscht.
Es geht um die Frage, ob man eben als Staat auch noch ausdrücklich Anreize dafür schafft, dass Kinder, die in ihren Familien wenig Förderung mitbekommen, dann eben nicht in die Kita gehen. Und diese Funktion erfüllt ja offensichtlich dieses Betreuungsgeld.
Auch Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig, SPD, ist bekanntermaßen keine Anhängerin des Betreuungsgeldes. Ihre Sprecherin Verena Herb erklärte:
Ich kann Ihnen nur sagen, dass es ja kein Geheimnis ist, dass die Ministerin zumindest dem Betreuungsgeld skeptisch gegenüber eingestellt ist. Und dass die Ministerin auf eine moderne Familienpolitik setzt, die vor allen Dingen unter anderem mit dem Elterngeld Plus beides fördert, nämlich mehr Zeit für die Familie und auch mehr Zeit für den Beruf zu haben.
Die Sprecherin versicherte zugleich, dass sich Ministerin Schwesig an den Koalitionsvertrag halten und keine Abschaffung des Betreuungsgeldes fordern werde. Die CSU verteidigt ihr familienpolitisches Projekt. Die bayerische Sozialministerin Emilia Müller betont die Wahlfreiheit für die Eltern.
Also wir brauchen überhaupt keine ideologische Diskussion, weil Eltern entscheiden für sich selber, was für das Kind am besten ist. Ob sie das Kind in eine Kita geben, ob sie selber betreuen, ob sie arbeiten und eine private Betreuung organisieren. Ich finde, das Betreuungsgeld trägt ganz einfach zur Wahlfreiheit bei.
Das vor einem Jahr eingeführte Betreuungsgeld erhalten alle Eltern, die für ihre Kinder unter 3 Jahren weder einen Kita-Platz noch eine staatlich geförderte Tagesmutter in Anspruch nehmen. Das Betreuungsgeld beträgt 100 Euro im Monat. Zum 1. August, also vom kommenden Freitag an, steigt der Betrag auf 150 Euro.
Am 28. Juli 1914, vor genau 100 Jahren, erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Die sogenannte Juli-Krise war der Auslöser des Ersten Weltkriegs. Genau einen Monat zuvor war der Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo bei einem Attentat erschossen worden. Sedjan Govedarica blickt auf die Ereignisse vor 100 Jahren zurück.
Ein Serbe hatte geschossen, mit einer serbischen Waffe und der Unterstützung serbischer Militärs. Für die Österreicher ist noch vor Abschluss der Ermittlungen klar, Serbien ist für das Attentat in Sarajevo verantwortlich. Die Stimmung in Wien ist aufgeheizt, Serbien muss sterben, hallt es durch die Straßen. Damit setzt sich eine Kettenreaktion in Gang, die Europa und die Welt in einen bis dahin unvorstellbaren Krieg taumeln lässt und als Juli-Krise in die Geschichte eingehen wird. Zunächst ringen die europäischen Staaten auf diplomatischer Ebene miteinander, 5 Wochen lang. Das Deutsche Reich lässt Wien freie Hand, Russland steht schützend hinter Serbien und hinter Russland stehen Frankreich und England. Am Ende setzen sich die Kriegswilligen durch. In Belgrad geht am 23. Juli 1914 ein Ultimatum Österreich-Ungarns ein. Serbien akzeptiert fast alle Forderungen, nur nicht die, österreichische Kriminalbeamte auf serbischem Boden ermitteln zu lassen, denn das käme einer Aufgabe der eigenen Souveränität gleich. Damit ist die letzte Chance auf Frieden vertan. Kaiser Franz Josef I. wendet sich in einem Manifest an seine Völker und stimmt sie auf den Krieg ein. Im Manifest heißt es wörtlich: Die Umtriebe eines hasserfüllten Gegners zwingen mich zur Wahrung der Ehre meiner Monarchie, zum Schutze ihres Ansehens und ihrer Machtstellung, zur Sicherung ihres Besitzstandes, nach langen Jahren des Friedens zum Schwerte zu greifen. Österreich greift tatsächlich zum Schwert und erklärt am 28. Juli Serbien den Krieg. Die restlichen Kriegserklärungen zwischen Verbündeten und Gegnern folgen innerhalb weniger Tage. Der Erste Weltkrieg beginnt. Er wird fast 20 Millionen Menschen das Leben kosten.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Verena Gonsch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.